Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Korbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ruprecht Polenz, CDU-Politiker, ehemaliger Generalsekretär der Christdemokraten, früherer Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und nach wie vor aktiver Kommentator des politischen Geschehens, sehr aktiv auch auf Twitter und heute bei uns im Radio. Herr Polenz, schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Das Rennen ist offiziell eröffnet um den CDU-Vorsitz. Wir konnten es ja gerade auch in den Nachrichten hören mit verschiedenen Stimmen. Armin Laschet will, Friedrich Merz will, Norbert Röttgen will, das hat er schon letzte Woche gesagt. Und er will nicht. Jens Spahn, der Gesundheitsminister, er will Armin Laschet unterstützen. Unter anderem auch, weil er die Lage seiner Partei recht dramatisch einschätzt.
Wir befinden uns als CDU, als christlich-demokratische Union in der größten Krise unserer Geschichte.
Das sagt Jens Spahn. Ruprecht Polenz, ist das die größte Krise, in der Ihre Partei je war? Oder ist Jens Spahn vielleicht zu jung, dass er die größeren nicht kennt?
Naja, es ist jedenfalls eine außerordentlich schwierige Situation. Das zeigen die Wahlen in Hamburg, symptomatisch für die Schwäche der CDU in großen Städten. Das zeigt die ungelöste Krise in Thüringen. Und das zeigt natürlich jetzt auch die Schwierigkeit beim Übergang von Angela Merkel zur Neuaufstellung für die nächste Bundestagswahl.
Heute an meiner Seite der CDU-Politiker Ruprecht Polenz. Ihre Partei, Herr Polenz, bestimmt die Nachrichten heute mehr als sowieso schon in den letzten Tagen. Denn seit heute Vormittag wissen wir, wer will und wer nicht.
Ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, bei diesem Bundesparteitag erneut für das Amt des Parteivorsitzenden zu kandidieren.
Dafür will ich kandidieren als Vorsitzender der CDU Deutschlands.
Ich werde daher nicht für den Vorsitz der CDU kandidieren. Stattdessen unterstütze ich Armin Laschet.
Also Friedrich Merz will, Armin Laschet will, Jens Spahn will nicht, sondern Armin Laschet unterstützen. Dann bleibt natürlich noch Norbert Röttgen, der sich bereits letzte Woche erklärt hat. Sie haben heute Morgen schon gleich geschrieben, im Tandem kommt man schneller vorwärts als allein. Ihr Kommentar auf Twitter. Ist der nordrhein-westfälische Ministerpräsident damit der Favorit? Ist er vor allem auch Ihr Favorit?
Das wird sich zeigen, aber die Partei hatte ja jetzt in den letzten Wochen doch ziemlich stark erkennen lassen, dass sie eine einvernehmliche Lösung eigentlich sehr erhofft. Und die Einigung zwischen Armin Laschet und Jens Spahn ist jedenfalls ein Schritt in diese Richtung. Wir werden sehen, wie es jetzt im Laufe der nächsten Wochen und Monate weitergeht. Richtig ist natürlich, letztlich braucht die CDU alle diese Spitzenpolitiker an der richtigen Position. Und Ralf Brinkhaus, der Unionsfraktionsvorsitzende, hat ja richtigerweise gesagt, also um vorne mit dabei zu sein, muss man nicht auf Platz 1 sein. Also das sollten sich alle auch ein Stück weit zu Herzen nehmen. Denn
hat er damit möglicherweise auch seine eigene Rolle beschrieben in der Partei?
Ja, das mag sein, aber jedenfalls, er hat sie richtig beschrieben. Denn die Zeiten, wenn es die je gegeben hätte in einer Demokratie, wo alles irgendwie an einem oder einer hängt, die sind doch wirklich vorbei. Es geht immer darum, wer schafft es, die Kräfte, die positiven Kräfte, die in einer Partei sind, so zu bündeln, dass es für die Wählerinnen und Wähler ein überzeugendes personelles und auch programmatisches Angebot ist.
Armin Laschet hat das heute Vormittag bei der Pressekonferenz, in der Bundespressekonferenz offen angesprochen, diese Frage der Teamlösung und sein Bedauern ausgedrückt.
Ich bedauere, dass nicht alle Kandidaten sich diesem Teamgedanken anschließen konnten.
Armin Laschet, er sagt das wahrscheinlich vor allem in Richtung Friedrich Merz, der sich ja dann kurz danach erklärt hat und gesagt hat, er hat überhaupt nichts gegen eine Teamlösung, er hat bloß einen Wunsch bei diesem Team, dass er an der Spitze steht. Und das ja, verbinde gut, ich das mit ist, der Frage, ob es nicht auch wirklich auch im Sinne einer programmatischen Auswahl sinnvoll sein kann, eben nicht alles in der großen Umarmung in ein Team zu packen, sondern zu sagen, na, das müsst ihr schon entscheiden.
Ja, selbstverständlich ist das eine legitime Position, die Friedrich Merz hier einnimmt und die Partei wird es auf ihrem Sonderparteitag entscheiden. Wichtig ist aber im Ergebnis, glaube ich, zweierlei. Einmal, das muss anders sein als nach dem Hamburger Parteitag. Diesmal muss völlig klar sein, wer gewählt wird, hat anschließend die uneingeschränkte Loyalität aller anderen. Das war leider nach Hamburg nicht so. Darunter hat Frau Kramp-Karrenbauer eigentlich bis heute gelitten. Und daraus muss die CDU lernen. Und das Zweite ist, wie gesagt, jeder muss sich auch einbinden lassen, auch wenn er nicht die Wunschposition vielleicht bekommt, die er sich heute vorstellt.
Mhm. Aber so wie Sie das beschreiben, ist das jetzt vor allem, klingt das so vor allem nach Ego. Welche Rolle spiele ich? Wo bin ich? Was ja Merz auch mit seiner Kandidatur verspricht, und wir können ihn gleich nochmal direkt hören, dass er ja auch andere Akzente setzt. Ich spiele ihn gerade mal ein von der Pressekonferenz, eben gerade in der Bundespressekonferenz.
Wir haben ab heute die Alternative zwischen Kontinuität und Aufbruch und Erneuerung. Ich stehe für Aufbruch und Erneuerung der CDU.
Genau, was er nicht sagt, ist, dass Armin Laschet für die Kontinuität steht. Ist das nicht eine Alternative, die die CDU wirklich jetzt einfach auch in einer Abstimmung entscheiden muss?
Ich würde es anders formulieren. Ich glaube, es geht darum, weiterzubauen und weiterzuentwickeln und zu erneuern, aber eben auch nicht einzureißen. Und dazu gibt es auch gar keinen Grund, denn Deutschland steht nach den Wirtschaftsdaten, nach vielen anderen Daten ja so schlecht nicht da. Wir haben Defizite, aber die wird man nicht besser dadurch lösen, dass man noch größere hinzufügt.
Okay, also wie offen wollen Sie sagen, dass Sie für Armin Laschet sind an dieser Stelle? Ich höre es so zwischen den Zeilen.
Ja, ich glaube schon, dass die Fähigkeiten, die wir jetzt brauchen, ist die Integration starker Persönlichkeiten in eine breit aufgestellte Führung. Das traue ich Armin Laschet zu. Er hat es in Nordrhein-Westfalen unter Beweis gestellt. Er ist Ministerpräsident, regiert das Land, denke ich, erfolgreich. Er hat starke Persönlichkeiten im Kabinett. Denken Sie an Karl-Josef Laumann oder auch an Herbert Reul, den Innenminister. Und er erinnert mich insofern etwas an den frühen Kohl, wenn ich das mal so sagen darf, der auch außerordentlich starke Personen wie Geißler, Vogel und andere in sein Landeskabinett geholt hatte, weil er eben weiß, das ist keine Schwächung der eigenen Position, sondern es ist eine Stärkung der gemeinsamen Sache.
Armin Laschet hat jetzt schon angekündigt, wie übrigens auch Norbert Röttgen, wie auch Friedrich Merz. Wir sehen schon irgendwie das Problem, dass wir vor allem Männer sind. Und diese Partei, Ihre Partei, die ja das wirklich vorbildlich auch geschafft hat, über viele Jahre jetzt an der Spitze, erst die eine Frau und dann eben auch die andere, jetzt wenn auch nur kurz zu haben, dass man das Gefühl hat, diese Diversität war aber auch irgendwie nur so ein Aufkleber, der ganz schnell wieder abgegangen ist.
Na, wir haben nach wie vor, wenn Sie in die Parteitiefe schauen, weniger Frauen, als es dem Bevölkerungsanteil entspricht. Und wir haben weniger Frauen in Führungspositionen, als es dem Mitgliederanteil in der Partei entspricht. Deshalb sind ja auch immer wieder Versuche unternommen worden, das über bestimmte Formen der Quotierung zu ändern. Da muss die Partei auch nach meiner Überzeugung weiter dran arbeiten. Aber ich bin ganz sicher, so wie wir jetzt ja auch im gesamten Kabinett fast eine Parität zwischen den Geschlechtern haben, wird sich das dann später auch in dem breit aufgestellten Führungsteam der Union auch darstellen.
Das Bewerberfeld steht für den CDU-Parteitag, der Sonderparteitag, der am 25. April stattfinden soll. Und dann hat man einen neuen. Friedrich Merz, Armin Laschet oder vielleicht gibt es ja die große Überraschung, Norbert Röttgen. Ganz egal, wer es wird, eine Frage steht riesengroß im Raum und ich stelle sie meinem heutigen Gast, dem CDU-Politiker Ruprecht Polenz. Was ist dann substanziell anders als unter Annegret Kramp-Karrenbauer? Was ist gewonnen?
Gewonnen ist hoffentlich, dass die Führungsfrage in der CDU damit für die nächste Zeit erstmal abschließend geklärt ist. Es lag ja vielleicht auch ein bisschen an dem knappen Hamburger Wahlergebnis. Mit wenigen Stimmen hat Friedrich Merz damals verloren, dass diese Frage offen blieb. Aber es hat auch an Loyalität Frau Kramp-Karrenbauer gegenüber gefehlt, nach meinem Eindruck. Und das darf sich nicht wiederholen. Und dann, glaube ich, werden sich die Menschen auch darauf einstellen. Wir haben es wieder mit einer geschlossenen Partei zu tun, die natürlich ihre Diskussion in der Sache weiterführt, wo aber diese Sachdiskussionen nicht dauernd damit belastet sind, dass sich die Führungspersonen gegenseitig belauern.
Aber ist diese Situation nicht vor allem dadurch belastet, dass, wenn Sie Leute auf der Straße fragen würden, wer ist denn die wichtigste Person der CDU, alle noch antworten würden oder die meisten, das ist Angela Merkel, die Bundeskanzlerin?
Ja, das ist richtig. Und das wird auch bis Ende dieser Legislaturperiode im Grunde so bleiben. Allerdings, je näher das Ende der Legislaturperiode rückt, umso stärker wird man nach vorne schauen und fragen, wie es weitergeht. Und wir haben ja, wenn ich das noch sagen darf, in der CDU ja eine Diskussion, wo haben wir die Wähler verloren, wo sind sie geblieben? Es ist etwa 1 Million zur AfD gegangen, über die reden wir relativ viel. Es ist aber etwa auch 1 Million Wähler an die Grünen gegangen, Wählerinnen und Wähler. Darüber reden wir, wie ich finde, zu wenig. Und gar nicht reden wir bisher über die Menschen, die die Partei, meine Partei, die CDU, gewählt haben wegen Angela Merkel. Und egal, wer jetzt Vorsitzende wird, die ganz große Aufgabe wird auch sein, diese, ich nenne es jetzt mal so, Merkel-Wählerinnen und Wähler bei der CDU zu halten. Mhm. Das sollen etwa 2 Millionen sein.
Oh, ich wusste gar nicht, dass man das so genau beziffern kann.
Ja, es gibt Umfragen
zu. Und es schwankt ja auch ein bisschen. Angela Merkel ist ja wieder in der Gunst der Bevölkerung gestiegen, seitdem man weiß, sie wird gehen. Und vorher sah das ja auch wirklich anders aus. Und es ist ja auch so, dann am Ende, wenn es wirklich bis 2021 dauert, sind es 16 lange Jahre. Ja. Und jetzt frage ich mich, wenn Sie ja auch durch die Blume sagen, Armin Laschet ist dann derjenige, der am besten auch diese Kontinuität sicherstellt, ob man das auch politisch wirklich wollen kann. Also, dass man wieder jemanden hat, der im Prinzip die große Umarmung versucht mit möglichst wenig Kanten.
Und man kann sich zur Beurteilung etwas rein im Kopf vorstellen oder man kann einen Vergleichsmaßstab suchen. Man kann vergleichen, wie stand Deutschland 2005 da, wie steht es heute da, und man kann auch vergleichen, wie steht Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern da. Ich erinnere von 2005 eine ziemlich hohe Arbeitslosenzahl, ich glaube es waren fast 5 Millionen. Und ich erinnere 2005 auch Deutschland sozusagen als kranker Mann Europas im Wirtschaftswachstum in all diesen Entwicklungen. Das hat sich grundlegend geändert.
Jetzt will ich an der Stelle nicht den Pressesprecher der SPD machen, aber es gibt auch viele Nicht-Sozialdemokraten, die sagen, das beruht vor allem auf den Reformen, die die SPD, Gerhard Schröder, noch angestoßen hat. Und danach wurde eigentlich nur noch gemanagt. Nicht schlecht gemanagt, aber nicht mehr gesteuert.
Ja, dann soll sich die SPD aber gleichzeitig bei der CDU bedanken, dass sie an dieser Agenda, jedenfalls an den vernünftigen Punkten dieser Agenda festgehalten hat. Die SPD hat sich davon verabschiedet. Also wenn es nach der SPD gegangen wäre, dann wären wir wieder sozusagen Richtung vor 2005.
Diese Analyse, die ich jetzt vornehme, schmerzt Sie möglicherweise als Christdemokraten. Aber ich habe den Eindruck, dieses Land leidet das zweite Mal, nämlich nach der Agonie der letzten Kohljahre, 94 bis 98, darunter, dass die Union als Machtmaschine irgendwie nicht so richtig den Übergang organisiert kriegt und deswegen politisch relativ viel stillsteht. Und unterm Strich müsste man vielleicht auch zu dem Ergebnis kommen, in der Demokratie ist der Wechsel ja auch ein Wert an sich. Vielleicht ist auch nach 16 Jahren der Gedanke, dass es auch mal keinen CDU-Kanzler geben könnte, fürs ganze Land gar nicht so verkehrt.
Ich glaube, das wird einer der wichtigen Punkte sein, über den im Bundestagswahlkampf in anderthalb Jahren diskutiert und gestritten werden wird. Und man wird dann sehen, welche Angebote andere Parteien machen. Ich finde, die 4 Namen, die jetzt bei der Union im Gespräch sind, halten jeden Vergleich mit den anderen Parteien nicht nur aus, sondern gut, ich bin da parteilich etwas vorbelastet. Aber
Hand aufs Herz. Ich stelle mir das mal vor, Armin Laschet, Robert Habeck oder auch Annalena Baerbock, das ist natürlich die Schwierigkeit, die sie den Grünen dann aufzwängen, dass die da auch bald mal entscheiden müssten. Ja. Also rein unter dem Aspekt, mit wie viel Frische man da rangeht und wie unbelastet durchs Lebensalter.
Aber ich denke auch, viele Menschen werden fragen, was haben die denn bisher gemacht? Und wie sind die denn auf so ein schwieriges Amt vorbereitet? Und da sage ich jetzt mal, ich kenne den Lebenslauf von Herrn Habeck nicht so genau. Ich weiß, dass er eine kurze Zeit in Schleswig-Holstein Minister war. Das war Laschet in Nordrhein-Westfalen unter Rüttgers auch. Er war Europaabgeordneter, er war Bundestagsabgeordneter. Und er ist jetzt 2 Jahre lang Ministerpräsident des größten deutschen Bundeslandes, was so viele Einwohner hat wie alle ostdeutschen Länder zusammen. Also er bringt schon eine Menge Erfahrung für dieses Amt mit. Und jetzt sage ich mal aus meiner Erfahrung als aktiver Politiker, ich glaube, dass das Amt wirklich verdammt schwer ist. Und das ist kein Amt, wo man sagen kann, ich mache so ein bisschen Training on the job.
Mhm. Haben letztendlich natürlich alle Bundeskanzler am Ende machen müssen, weil man kann es
vorher
nicht wirklich.
Kohl war vorher Ministerpräsident. Schröder hatte eine politische Vorerfahrung auch als Ministerpräsident. Also.
Aber wenn Sie das so analysieren, wie Sie es gerade analysieren, auch Armin Laschet, der, wir denken jetzt gerade schon in diesem Pfad, kann natürlich auch anders kommen. Mhm. Was spricht dann eigentlich dagegen, dann zu sagen, nach einem CDU-Parteitag, nachdem man sich mit der CSU verständigt hat, dann lasst uns doch bitte jetzt schon bald in die Neuwahlen gehen. Lasst uns nicht noch ein Jahr warten, wo wir so einen komischen Schwebezustand haben.
Also zum einen steht die Verfassung dagegen. Eine vorgezogene Neuwahl ist in Deutschland durch das Grundgesetz außerordentlich schwer gemacht wegen den Erfahrungen aus der Weimarer Zeit. Es würde in dieser Konstellation ja nur gehen, indem Frau Merkel eine Art fingiertes Misstrauensvotum herbeiführt, so wie Schröder das 2005 gemacht hat. Ich erinnere mich allerdings auch sehr an die verfassungsrechtlichen Diskussionen, die mit ziemlich viel Bauchschmerzen dieses fingierte Misstrauensvotum begleitet haben. Und ich sehe auch keinen triftigen Grund dafür, denn die Große Koalition, Klammer auf, die CDU nicht wollte, die SPD auch nicht, da können wir uns nochmal gemeinsam bei der FDP bedanken, die Jamaika hat platzen lassen. Sie arbeitet ja doch nicht so bemerkt positiv, aber wenn Sie jetzt denken, die Grundrente kommt, es gibt andere Gesetze, die auf den Weg gebracht werden, auch noch, denke ich, bis zum Ende der Legislaturperiode verabschiedet werden. Ich sehe keinen Grund für vorzeitige Neuwahlen.
Ruprecht Polenz sagt das. Viele Jahre für die CDU im Bundestag, heute unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. An Karneval soll man alles machen können, nur keine Sorgen. Es wäre schön, wenn es auch dieses Jahr so wäre. Hanau war der erste Schock und gestern am frühen Nachmittag kam ein zweiter. Ein Auto, das im hessischen Volkmaßen in einen Rosenmontagszug gerast ist. 52 Menschen wurden verletzt, zum Glück keiner tödlich. Und anders als bei Hanau sind auch noch viele Fragen offen, weswegen mein heutiger Gast, der CDU-Politiker Ruprecht Polenz, und ich jetzt verbunden sind mit unserem Hessen-Korrespondenten Ludger Fittgau. Die große Frage, wie bewusst war diese Tat und was könnte das Motiv des Fahrers gewesen sein? Ludger Fittgau, was weiß man heute Mittag?
Zum Motiv weiß man immer noch nichts. Das liegt daran, dass der Verdächtige offenbar noch nicht vernommen worden ist. Der ist auch verletzt worden bei dieser Tat. Der saß bewusstlos im Auto, ist dann in ärztliche Behandlung gekommen. Und heute Mittag teilte die Polizei mit, dass dieses Verhör noch ansteht. Zu den Verletzten gab es ja lange Zeit, einige Stunden, die Zahl 30. Da hat Henning Hinn, der Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen, jetzt den aktuellen Stand nochmal mitgeteilt.
Wir haben aktuell 52 Verletzte. Von den 52 Verletzten befinden sich noch 35 in stationärer Behandlung. 17 konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen. Unter den Verletzten sind auch 18 Kinder. Nach wie vor nur bekannt, dass es eben auch zum Teil schwer verletzte Opfer sind. Wir haben Gott sei Dank bis jetzt noch keinen Toten zu beklagen.
Die Unsicherheit ist aber groß. Sie haben schon gesagt, Herr Frenzel, wir haben Karnevalsdienstag. Es gibt jede Menge Umzüge, auch in Hessen. Im Umfeld von Volkmaßen sind einige abgesagt worden. Aber die Sicherheitsfrage steht natürlich im Raum. Die Polizei in Hessen sagt, es besteht schon die Möglichkeit, Karnevalszüge durchzuführen, aber sagt Folgendes dazu.
Wir bitten die Bevölkerung, achtsam zu sein, auf die Anweisungen, Durchsagen der Behörden zu achten. Und ich persönlich bitte nachdrücklich darum, die Informationen wirklich nur aus gesicherten Quellen zu beziehen und sich nicht auf Nachrichten, Fake News aus sozialen Medien zu verlassen.
Und dazu muss man sagen, es gibt wieder unglaubliche Falschmeldungen über die Tat in Volkmaßen. Der Kollege Gensing von der ARD hat auf tagesschau.de das mal zusammengetragen. Es ist unsäglich. Es sind Verschwörungstheorien, wieder alle möglichen Fake News. Und deswegen meine Frage jetzt auch nochmal an Herrn Polenz. Heute Morgen haben ja Herr Laschet und Herr Merz nur wenig über Internetstrukturen gesagt. Herr Merz hat mehr Digitalindustrie gefordert. Herr Laschet hat von Hasskommunikation gesprochen. Gibt es da aus Ihrer Sicht jemanden, der das Thema wirklich schon verstanden hat?
Ja, ich glaube schon, dass die Politik sich dieser Gefahr zunehmend bewusst ist, auch die Polizei im Übrigen, wenn man solche Ereignisse im Netz verfolgt, und ich tue das doch relativ intensiv, dann meldet sich ja auch die Polizei immer schneller zu Wort, korrigiert Falschmeldungen, und das wird dann auch von anderen Usern geteilt. Aber richtig ist, wenn etwas Unbegreifliches passiert, und es ist in gewisser Weise ja unbegreiflich, dass jemand in einen Karnevalszug da mit voller Power reinrast, dann ist damit erstmal so ein bisschen der Grund gelegt für Verschwörungstheorien. Und die Menschen sind dann erstmal auch anfällig dafür, glaube ich. Und deshalb kann man nur dreimal unterstreichen, das Internet ist in diesen Fragen keine immer zuverlässige Informationsquelle. Man muss genau auf die Quellen schauen. Genau. Und ich kann nur mal sagen, Polizei, Polizei, Polizei.
Genau, also das Internet ist natürlich groß, aber genau diese Frage, wer stellt eigentlich Informationen rein? Frage auch nochmal an Sie, Herr Polenz. Was kann man denn aber von politischer Seite tun, um eine solche Lage zu beruhigen? Kann man das überhaupt oder ist das dann auch gerade nach dem, was wir erlebt haben? Wir haben ja durch Hanau ja auch eine Situation gehabt, wo natürlich die Sensibilität viel größer ist.
Es ist sicherlich ganz schwierig, den richtigen Ton zu treffen. Wenn man zu sehr beruhigen möchte, kann es leicht sein, dass die Menschen einem das als Abwiegelung auslegen und sagen, der nimmt das gar nicht so ernst, wie ich das ernst nehme. Und wenn die andere Seite zu stark betont würde, dann kann es eher zu einer auch überschießenden Beunruhigung führen. Also die Kommunikation ist in solchen Situationen außerordentlich schwierig. Offenheit ist sicherlich wichtig. Auch das Gesicht zeigen, damit derjenige, der jetzt spricht, auch mit seiner Körpersprache und mit seinem Ton wirken kann, nicht nur mit irgendeinem geschriebenen Statement oder einer Pressemitteilung. Das sind die Dinge, die man tun kann. Und wichtig ist auch, dass Politikerinnen und Politiker in solchen Fällen sich dann auch vor Ort ein eigenes Bild machen.
Ludger Fittgau, bleiben wir nochmal bei dem, was man faktisch auch wirklich sagen kann, mit Ihrem Blick aus Hessen von vor Ort. Es gab eine zweite Festnahme in diesem Kontext. Was wissen Sie dazu?
Ja, das ist eine interessante Geschichte, die noch nicht ganz geklärt ist. Ich habe mit Christian Konrad Hartwig sprechen können, das ist der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, das ist die federführende Ermittlungsbehörde. Und er sagt, ja, es gab diese Verhaftung wegen eines sogenannten Gaffer-Videos. Das ist ein Straftatbestand, der Mann hat einfach gedreht während dieser Situation. Und jetzt wird untersucht, gibt es eine Verbindung zum Fahrer? Hat der möglicherweise mit dem kooperiert? Da sagt mir die Staatsanwaltschaft, das ist noch nicht klar, das wird aber untersucht, weil das schon eine auffällige Struktur war, dass der quasi filmte, während das passierte. Und das kann dann wahrscheinlich erst, wenn das Verhör wirklich möglich ist, mit dem Hauptverdächtigen geklärt werden.
Eine Nachricht hat uns gerade erreicht. Hosni Mubarak, der langjährige Präsident, der langjährige Diktator Ägyptens, ist gestorben im Alter von 91 Jahren. Der Mann, Ruprecht Polenz, der eines der ja, prominentesten politischen Opfer des arabischen Frühlings war 2011, als die Menschen auf die Straße gingen und sich auflehnten gegen diese alte Ordnung.
Ja, ich kann mich gut an diesen, wie wir es genannt haben, arabischen Frühling erinnern. Wir waren damals auch als Außenpolitiker in Tunesien, in Ägypten und haben mit den jungen Leuten geredet, die auf die Straße gegangen sind. Und ich erinnere mich auch, dass im Nachgang oder während das alles passierte, man gesagt hat, also eine Politik wie gegenüber Mubarak wollen wir nicht wieder machen. Wir wollen nicht wieder einfach so unbesehen mit jemandem kooperieren, der nach innen so autoritär und diktatorisch herrscht, wo Korruption eine so große Rolle spielt wie unter Mubarak. Wenn man sich fragt, woher das bei Mubarak gekommen ist, glaube ich, liegt es auch daran, dass Ägypten unter Sadat sich mit Israel zu einem Friedensvertrag vereinbart hat.
Seinem Vorgänger, der ermordet wurde.
Mubarak hat diese Politik gegenüber Israel fortgesetzt und das war sicherlich positiv, aber im Inneren war es eben keine Herrschaft, die man einfach so kommentarlos hätte laufen lassen dürfen. Und jetzt ist es so, dass der Nachfolger als Sisi im Grunde noch schlimmer regiert. Im Grunde hat das Militär ja in Ägypten die Macht nie wirklich abgegeben. Und Ägypten ist heute wieder eine Militärdiktatur. Und wir müssen irgendwie auch einen besseren Umgang damit finden. Das heißt nicht, dass man nicht Entwicklungshilfeprojekte, die den Menschen unmittelbar zugutekommen, Hygiene, Gesundheit, Bildung, machen könnte, aber man muss schon deutlich machen, was man von einem solchen Regime hält.
Das ist ja aber wirklich in der Tat die politische Schwierigkeit. Das war ja diese ganze Riege der großen Namen. Ben Ali in Tunesien, der gestürzt wurde, Gaddafi, der gestürzt wurde, Assad in Syrien, wo es nicht geklappt hat, Mubarak. Und ja doch irgendwie diese Katerstimmung aus europäischer, aus westlicher Perspektive, dass man sagt, es waren zwar autokratische Herrscher, diese alten Herren, aber sie haben eine politische Stabilität gebracht für die Region, die wir heute schmerzlich vermissen.
Ja, das ist eben die Frage, was man unter Stabilität versteht. Also ich glaube, eine wirkliche Stabilität herrscht nur in den Ländern, wo sich die Menschen tatsächlich durch ihre Regierung gut vertreten fühlen, wo es also gute Regierungsführung gibt und wo nicht ein großer Teil der Kraft eines Staates dadurch absorbiert wird, dass die Bevölkerung damit unterdrückt werden muss. Und
haben Sie Hoffnung, dass wir das erleben? Denn das ist ja die traurige Entwicklung des arabischen Frühlings, dass man das Gefühl hat, für eine ganze Region ist dieser Selbstbestimmungstraum ziemlich in sich zusammengebrochen.
Im Augenblick gibt es Hoffnung, sicherlich nach wie vor in Tunesien, auch in einigen anderen arabischen Ländern, aber sozusagen das große Bild hat sich wieder sehr eingetrübt. Trotzdem denke ich, es wäre falsch zu sagen, arabische Länder könnten nicht demokratisch regiert werden. Das fände ich einen ziemlich rassistischen Standpunkt.
Ein bestimmtes Thema dieser Tage ist das Coronavirus. In Italien breitet sich das Virus rasch aus. Südtirol meldet jetzt den ersten Infizierten. Fußballspiele sollen vor leeren Rängen ausgetragen werden. Und dazu kommt, dass auf den Kanarischen Inseln jetzt ein erster Fall gemeldet wird. Und wir alle wissen, die Kanaren, ein wichtiges Urlaubsziel, also große Möglichkeiten der Verbreitung nach ganz Europa. Herr Polenz, die Gesundheitsminister aus Mitteleuropa treffen sich heute zu einer Krisensitzung in Rom. Was raten Sie denn den Ministern? Nehmt diese Sache lieber im Zweifel zu ernst, ernster, als sie möglicherweise ist?
Nein, ich habe da schon Vertrauen in die Gesundheitsbehörden, in die medizinische Vorsorge. Und das Wichtigste, was wir sicherlich auch heute noch mal sagen könnten, ist sicherlich die persönliche Vorsorge durch verstärkte Hygienemaßnahmen, also Hände waschen und andere nicht anhusten, was man eigentlich sowieso nicht tun sollte.
Ja.
Diese Tipps gibt es ja und die sind, glaube ich, wichtig. Wichtig finde ich allerdings auch, dass wir nicht übersehen, jetzt bei der Sorge vor dem Coronavirus, wir haben gegenwärtig eine Grippewelle in Deutschland. Mhm. Ich habe heute gelesen, 80.000 haben sich angesteckt und 130 sind bisher gestorben an dieser ganz normalen, in Anführungszeichen, Grippewelle. Also es hilft vielleicht auch ein bisschen einzuordnen, was da jetzt passiert. Das ist schwierig, weil wir Menschen, glaube ich, so exponentiell nicht gut denken können. Das beste Beispiel ist ja das mit dem Schachbrett. Ein Reiskorn aufs erste Feld, zwei Reiskörner aufs zweite, vier Reiskörner aufs dritte, 16 aufs vierte. Und dann ist auf dem letzten Schachbrett so viel, dass man einen Güterzug bis zum Mond beladen könnte. Das habe ich mir mal gemerkt. Mhm. Und das Beispiel zeigt eben, es ist sehr schwer, das nachzuvollziehen. Und die Sorge bei einer Epidemie oder Pandemie ist eben, dass einer, der sich angesteckt hat, zwei weitere ansteckt und dass sich das dann so schneeballartig verbreitet.
Ja, aber das ist schon interessant, was Sie sagen, dass wir so die alltäglichen Lebensrisiken, seien sie Grippe, sei es der Straßenverkehr, wo ja auch unglaublich viele Menschen zu Schaden kommen und auch sterben, dass man die so eingepreist hat und dann aber solche Momente, solche Ängste hervorrufen.
Ja. Also das gibt ja Bücher auch dazu, wie wir Risiken einschätzen und dass das eben nicht unbedingt rational ist und auch nicht so wahnsinnig viel mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun hat. Aber so sind wir nun mal eben gestrickt und deshalb ist auch die Kommunikation in dieser Frage wichtig. Ich denke, gerade auch die weit entwickelten Gesundheitssysteme, die wir in Europa haben, sind auch auf solche Fälle gut vorbereitet. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass Menschen, die jetzt aus irgendeinem Grund in Quarantäne müssen, wie beispielsweise auf diesem Kreuzfahrtschiff, dass das für die eine ganz prekäre Situation ist. Und man möchte natürlich in so eine Situation nicht kommen.
Der Tag mit Ruprecht Polenz, viele Jahre für die CDU. Außenpolitiker, insofern auch bestens vertraut mit den Gepflogenheiten, die es so in Brüssel und um Brüssel gibt. Und eine Gepflogenheit ist, dass wenn ein Land eine Ratspräsidentschaft übernimmt und Deutschland wird das tun in der zweiten Jahreshälfte, dass es dann so ein paar Geschenke gibt. Und zwar vor allem relativ stereotyp. Für die Männer gibt es Krawatten und für die Frauen gibt es so Tücher. Und jetzt kommt die Nachricht heute, Deutschland wird auf solche Geschenke verzichten zu dieser Ratspräsidentschaft, die im Sommer beginnt. Herr Polenz, okay, ist das verzichtbar?
Ja, sicher. Also wichtig ist, denke ich schon, dass man sich an solche Konferenzen, die ja auch bedeutsam sind, irgendwie erinnern kann mit einem kleinen Giveaway. Das muss nicht teuer sein, das soll pfiffig sein, gut designt, wie auch immer. Krawatten sind ja auch immer mehr nicht mehr das obligatorische Kleidungsstück für Männer. Mhm. Und wir haben ja gerade Weiberfasnacht gehabt und da werden sie abgeschnitten. Also sie haben für manche auch eine bestimmte Symbolik offensichtlich.
Ich habe gerade noch mal ein Foto mitgebracht von der Krawatte 2007, als Deutschland zuletzt Ratspräsidentschaft hatte. Das ist so ein hellblau, ich weiß gar nicht, man kann es gar nicht genau erkennen, was da eigentlich raufgestickt ist. Aber ich glaube, ein DE war das. Sie hatten die auch damals, ne, haben Sie gesagt.
Ja, ich habe die damals auch bekommen. Ich weiß nicht, ob sie noch im Schrank hängt. Mhm. Allzu oft werde ich sie, glaube ich, nicht getragen haben. Inzwischen bin ich eigentlich auch ganz froh, meistens ohne Krawatte rumlaufen zu können. Andere sagen, das ist eines der letzten Schmuckstücke der Männer im Vergleich zu früheren Epochen. Ich finde schon, dass man eher darauf verzichten kann, aber das soll jeder halten, wie er will. Aber wenn die deutsche Ratspräsidentschaft ein anderes pfiffiges Giveaway hat, dann finde ich, ist das eine gute Innovation.
Wir werden uns das mal genau angucken, was da jetzt geplant ist. Ich habe gehört, es soll irgendwas geben. Also die Leute gehen nicht leer aus, wenn Deutschland Ratspräsidentschaft hat. Und natürlich ist auch die Frage, welche Bundeskanzlerin, welcher Bundeskanzler ist dann im Amte. Aber wenn ich Ruprecht Polenz heute richtig zugehört habe, wird es auch weiterhin Angela Merkel sein.
Da biete ich Wetten an.
Ruprecht Polenz, vielen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns.